Wir bleiben heute nochmal auf dem Heidelberger Schloss und beschäftigen uns mit einer Sage, die ich auch noch überhaupt nicht kannte. Und zwar ist am Ruprechtsbau, dort, wo alle Touristenführungen losgehen, ein ganz interessantes Relief angebracht, um das sich eine eher unbekannte Heidelberger Sage rankt. Die Engelsköpfchen. Und mit denen werden wir uns heute befassen.
Die Engelsköpfchen. Über dem Tor des Ruprechtsbaus im Heidelberger Schloss prangt ein Kunstwerk alter Bildhauerkunst. Zwei Engelsknaben halten einen Rosenkranz, der einen Zirkel mit seinen Blättern umfasst. Das Volk erzählt sich, dass liebliche Zwillingsknaben die ganze Freude des einstigen Baumeisters des Schlosses gewesen sein sollen. Oft habe er sie mit auf sein hohes Gerüst genommen, um sich der frischen, schwindelfreien Burschen zu erfreuen. Jedoch trat einer der beiden eines Tages daneben und riss zugleich den Bruder mit sich in die Tiefe und damit den Tod. Da ward der Meister so schwermütig, dass der Bau ins Stocken geriet. Statt die Arbeiten zu leiten, flocht der traurige Vater täglich einen Totenkranz, den er mit weißen Rosen schmückte und ihn zum Friedhof bei der Peterskirche trug. Denn dort waren seine Knaben beerdigt. König Ruprecht aber ward böse, dass der Bau so langsam voranschritt und ließ den Meister durch den Priester, der die Kinder beerdigt hatte, verwarnen. Der Meister gab zurück, es sei alles fertig, nur wie er den Abschluss des Tores machen solle, falle ihm in all seinem Grame nicht ein. Just in dieser Nacht erschienen dem Vater seine Knaben als lichte Engel und brachten ihm vom Grabe den Rosenkranz zurück, den er dort am Morgen niedergelegt hatte. Als die Sonne den Meister weckte, gedachte er seines Traumes. Es war ihm, als ob Rosenduft die Stube erfülle, und als er sich aufrichtete, erblickte er vor sich den Rosenkranz. Frisch und duftig lag er vor ihm, obwohl er ihn am Abend zuvor welk auf dem Grabe der Kinder hatte liegen sehen. Aus den weißen Rosen waren indes rote geworden, und alsbald war dem Meister offenbar, wie er den Abschluss des Tores zu bilden hatte. So meißelte er seine Zwillinge, wie sie ihm erschienen waren. Als liebliche Engelskinder einen Rosenkranz tragend, in die Mitte setzte er mit dem Zirkel das Wahrzeichen seiner Kunst, von der er im Abschluss für immer Abschied nahm. Als um Johanni 1408 der Schlussstein des Tores gesetzt wurde, sprach König Ruprecht selbst den Weihespruch. Als er jedoch den Bauleuten danken wollte, war der Meister verschwunden. Und während die Glocken noch läuteten, wanderte der Meister als gebeugter Pilger den Michaelspfad zum Heiligenberg hinauf, um Mönch zu werden.
Ich freue mich sehr, dass wir heute neben Larissa Anton auch Heiko Wacker zu Gast haben. Er ist schon lange als freier Journalist für die RNZ tätig, aber heute hauptsächlich in seiner Funktion als Historiker bei uns. Und er kennt sich mit dem Schloss und auch den Engelsköpfchen besonders gut aus, schließlich hat er über das Schloss promoviert. Herr Wacker, wir hatten es jetzt über den Ruprechtsbau. Wo auf dem Schloss befinden wir uns eigentlich?
Gehen wir mal gedanklich in den Schlosshof. Wir durchschreiten das Brückenhaus. Wir überqueren die steinerne Brücke. Der letzte wirkliche Neubau im Schloss stammt von 1772. Dann treten wir in den Torturm, durch diesen hindurch in den Schlosshof. Unser Blick wird gefesselt von der Renaissance-Ecke mit dem Friedrichsbau, mit dem gläsernen Saalbau, mit dem Ott-Heinrichs-Bau und zuverlässig bleiben alle Touristengruppen hier stehen. Dabei sind links und rechts von uns keineswegs unbedeutende Bauten. Rechts die Brunnenhalle und links der Ruprechtsbau, im Schloss geführt, also in der südwestlichen Ecke. Im Erdgeschoss findet sich eine Ausstellung mit Originalen und Erklärungen und auch die Schlossführungen starten zumeist vor dem Ruprechtsbau, vor dem Portal.
Jetzt wissen wir, wo wir sind. Wir haben auch schon ein, zwei Details zum Ruprechtsbau erfahren. Aber was ist der Ruprechtsbau eigentlich?
Der Ruprechtsbau geht auf König Ruprecht I. zurück, auch wenn bei dessen Tod im Jahr 1410 wohl erst das Erdgeschoss zum Teil vollendet war. Das, was wir heute sehen, hatte sehr viele Bauväter. Generell gilt, im Heidelberger Schloss und nicht nur dort, die Wohnbauten des 15. Jahrhunderts darf man sich überwiegend als schlichte Fachwerkgebäude mit massiven Untergeschossen, grob verputzten Flächen vorstellen, die Räume eher klein, wenn auch dem Zeitgeist entsprechend bunt ausgemalt. Wollen wir den Ruprechtsbau verstehen, müssen wir ein wenig in der Zeit zurückgehen. Ich würde vorschlagen, so in die Mitte des 14. Jahrhunderts etwa.
Was geschah denn damals?
In diesem Jahrhundert erfuhr das Territorium der späteren Kurpfalz, der Begriff kam übrigens erst um die Zeit um 1400 auf, einen enormen Bedeutungszuwachs. Die Dynastie der Heidelberger Wittelsbacher war nicht müßig. Ruprecht, der erste von der Pfalz, regierte ja aber auch eine ganze Weile, von 1329 bis 1390, das war schon enorm. Durch die Goldene Bulle von 1356 wurde die hervorgehobene Stellung der Pfalzgrafen als der vornehmsten weltlichen Kurfürsten festgeschrieben. Kurfürsten, die Königswähler. Der gerade regierende Pfalzgraf hat es mit einem wichtigen politischen Sieg errungen.
Woher kennen ihn die Heidelberger denn primär?
Auf ihn geht ja auch die Gründung der ältesten Universität Deutschlands zurück, die Ruperto Carola. Ruprecht hat sie begründet. 1803 wurde sie durch den badischen Markgrafen Karl Friedrich neu organisiert, wieder begründet. Die Ruperto Carola, die Ruprecht-Karls-Universität, trägt so ihren Namen.
Ganz genau. Aber zurück ins 14. Jahrhundert. Wie ging es denn weiter?
Die reichspolitische Bedeutung Heidelbergs spiegelt sich auch in den ältesten bekannten Darstellungen der Stadt wieder von 1485. Die Nachfolger Ruprechts des Ersten, sein Neffe Ruprecht der Zweite, der Harte, wie er genannt wurde, regierte zwar lediglich bis von 1390 bis 1398, doch vermehrte auch er die Besitzungen, das Ansehen der Kurpfalz, wie auch den Umfang der Stadt. Er befahl nämlich den Bewohnern des etwas flussabwärts gelegenen Dorfs Bergheim den Umzug in die westliche Vorstadt, ungefähr im Bereich zwischen Universitätsplatz und Bismarckplatz. All dies ließ die Bedeutung Heidelbergs zusehend wachsen. Und dann kommt 1398 Pfalzgraf Ruprecht III. Auf den Thron. Er schaffte den Sprung auf den Königsthron, doch hatte er bei seiner Rückkehr von der Krönung als deutscher König ein Problem.
Welches denn?
Er musste das Hoflager im städtischen Augustinerkloster aufschlagen. Die Ruinen finden sich noch heute unter dem Universitätsplatz. Und kalt war es von obendrein am 6. Januar 1401 bei seiner Rückkehr.
Jetzt haben wir ganz, ganz viele Namen gehört und uns die Dynastie angeschaut. Allerdings bringen die meisten Heidelberger das Schloss ja wirklich hauptsächlich mit dem Kurfürsten in Verbindung. Und plötzlich haben wir einen König Ruprecht. Wie kommt es denn dazu, dass unser Ruprecht von Ruprecht III. Zu Ruprecht I. als König wurde?
Die Zählung der Pfalzgrafen und die Zählung der Königswürden sind natürlich nicht deckungsgleich. Ruprecht war als Pfalzgraf der Dritte, aber als König mit diesem Namen eben dann der Erste. Von 1400 bis 1410 war er römisch-deutscher König im Heiligen Römischen Reich und der Ruprechtsbau deshalb tatsächlich ein Königspalast, übrigens der einzige im Heidelberger Schloss.
Und genau an diesem Königspalast findet sich am Portal das Relief, um das sich die Sage dreht. Was genau ist denn darauf dargestellt?
Wir sehen zwei Engelhalbfiguren, die aus meandernden Wolken auftauchen, lockiges Haar. Sie halten einen Kranz, der von 5 Blüten geziert wird. Im Kranz zu sehen ist ein Zirkel und damit der Zirkel nicht aus dem Relief fällt, wird er scheinbar vom von uns aus gesehen rechten Engel mit einer Hand gehalten. Wolken bilden die hübsche Basis dieses sehr weich gestalteten Kunstwerks. Die deutlich sichtbaren Flügel sind an den Rücken angelegt. Die beiden Figuren scheinen frei vor dem Portalstein zu schweben. Ihre Tracht allerdings ist recht irdisch. Man könnte fast Steinmetzknappen vermuten.
Ist es noch das Original?
Was wir heute sehen, ist eine Rekonstruktion, die seit rund 50 Jahren das Original ersetzt, das stark verwittert und zerstört im Innern des Ruprechtsbaus im ersten Obergeschoss an der Wand hängt. Einem Kopf, dem linken, fehlt ein Stück, ein Arm des Zirkels ist ebenso abgebrochen, die Gesichter sind stark verwittert, die Engelsflügel, diese christlichen Motive haben scheinbar Federn gelassen.
Jetzt haben wir eine sehr detaillierte Beschreibung bekommen und in dieser Beschreibung finden sich ja ganz, ganz viele Motive, sowohl aus christlicher Sicht als auch aus Sicht des Bauhistorischen. Welche Motive haben wir und was hat es damit auf sich?
Ja, wenn wir dieses Relief betrachten und die Sage uns nochmal ins Gedächtnis rufen, treten ja vor allem die Rosen in diesem Kranz, die sich von weiß zu rot verfärben über Nacht und dieser Rosenduft. Ich denke auch, dass Menschen, die in früheren Jahrhunderten diese Sage gehört haben, mit den religiösen Bedeutungen gerade der Rose, auch der weißen und roten Rose vertrauter waren, als die Menschen das heute sind.
Was hat's denn mit diesen Rosen auf sich?
Also die Rose ist natürlich für heute immer noch eine Blume der Liebe, auch der Liebe über den Tod hinaus. Nicht umsonst werden Gräber gerne mit Rosen oder Rosenkränzen geschmückt, wie auch der Baumeister auf das Grab seiner Kinder diesen Rosenkranz gelegt hat. Gleichzeitig ist sie aber auch eine Blume, die es schon im Paradies gegeben haben soll, eine Blume Evas, aber auch eine Blume der Gottesmutter Maria, was eigentlich ein bisschen paradox ist, denn durch Eva kam ja die Sünde in die Welt, aber vor ihrem Sündenfall soll es nur weiße Rosen gegeben haben. Und als sie dann in Sünde fiel, hätten sich die Rosen vor Scham rot verfärbt. Und nachdem sie dann aus dem Paradies vertrieben wurden, hätte die Rose dann auch Dornen entwickelt.
Und lässt sich das irgendwie auf unsere Sage münzen? Also dass die weißen Rosen, weiß würde ich jetzt als eine Farbe der Trauer annehmen, dass die sich ins Rote verfärbt haben?
Ja, da wollte ich dann geradezu kommen, denn es ist ja auch die Blume der Maria. Das Weiß steht für die Jungfräulichkeit und Reinheit der Mutter Maria und wird auch in dieser Rosenkranz-Gebetskette ist es ihr ja die Rose auch ein bisschen zugewiesen. Aber nach der Passion ihres Sohnes, ne, das Leiden und das viele Blut, habe sich dann die Rose in Rot verfärbt, was ja auch ein bisschen auf die Kinder, ne, die unschuldigen Kinder und das Leid des Vaters, der teilnimmt an dem Leid seiner Kinder, dass die Rosen eben sich rot verfärbt hatten. Und auch dieser Rosenduft hat durchaus auch eine religiöse Bedeutung. Er sollte dann auftreten, wenn man Teil eines göttlichen Wunders geworden ist, aber auch Wunder wirken, also zum Beispiel auch etwas heilen, so wie es vielleicht die Seele des unglücklichen Baumeisters wieder aufgerichtet hat.
Nun ist ja eine sehr präzise Anzahl an Rosen dargestellt. Wir haben es mit 5 Rosen zu tun. Haben wir da eine Zahlensymbolik eingearbeitet?
Ja, die 5 Rosen haben sogar konkret in der Theologie die Bedeutung der 5 Wundmale Jesu, also Hände, Füße und Seite, sodass das sicher auch kein Zufall ist, dass man dann diesen Kranz mit den 5 Rosen hatte.
Und wir haben noch ein ganz wichtiges Motiv, das in der Mitte prangt. Das ist der Zirkel. Wie ist der denn zu deuten?
Ich würde in erster Linie es als Symbol des Baumeisterberufs sehen.
Wir könnten noch ein paar andere Interpretationen hineinpacken. Eine sehr, sehr schlichte Interpretation wäre, das Relief wäre einfach nur eine Ehrung der Bauleute, der Baugruppe. Allerdings würde ich sagen, das ist in Heidelberg eher unwahrscheinlich, denn wo bleibt denn unser Bauherr, wo bleibt Ruprecht? Wir könnten auch einen christlichen, kirchlichen Ansatz suchen. Der Zirkel könnte ja auch bedeuten, dass der Bau nach dem rechten Maß, dem vor Gott gefälligen Maß errichtet wurde. Auch Dante beispielsweise gibt dem von ihm dargestellten Gott gerne den Zirkel in die Hand. Der Kranz würde die Gebete darstellen. Die Engel überbringen sozusagen die Gebete der Menschen empor zur Himmelsgöttin Maria. Da haben wir den Bezug zur Rose und empfehlen den Bau ihrem Schutz.
Ist beziehungsweise war das üblich?
Das hat was durchaus Apotropäisches, also etwas von einem Abwärtszauber, auch wenn der Begriff erst im 19. Jahrhundert aufkam. Ritengebräuche sind auch heute noch überall um uns herum. Lärmzauber zu Neujahr, zu Fastnacht, Heiligenbilder, Amulette zum Schutz vor dem bösen Blick, das Kleeblatt, das Wetterläuten gegen Unwetter war noch bis in die neue Zeit gegenwärtig. Und auch der Ruprechtsbau könnte nach dieser Lesart unter göttlichen Schutz gestellt werden. Das Relief sollte das Böse abwehren. Dann würde man dem Bau himmlischen Mächten empfehlen. Das hatte schon der antike Tradition. Und das wurde nur zu gerne christlich übersetzt. Auch die 7 Planeten am Ottheinrichsbau gegenüber waren sicherlich eine humanistische Erneuerung solcher Schutzzauber. Alles im Sinne einer Allegorie.
Jetzt haben wir ein ganz interessantes Wort fürs Heidelberger Schloss gefunden. Allegorie. Was ist denn eine Allegorie genau?
Allegorien sind überall um uns herum. Es ist eine bildliche Darstellung eines abstrakten Begriffs. Nehmen wir die Justitia mit der Augenbinde, mit dem Schwert, mit der Waage. Nehmen wir die Germania, nehmen wir die französische Marianne. Selbst Uncle Sam mit seinem Ziegenbart ist eine Allegorie. Der Sensenmann, der deutsche Michel, die Schweizer Helvetia, die Britannia, selbst der rote Hahn, der aufs Haus gesetzt wird, wenn es brennt, ist eine Allegorie. Und zuweilen sind die Allegorien auch sehr martialische Symbole. Denken wir an den Fassbau des Heidelberger Schlosses. Er erhielt 2 Löwenhäupter, die natürlich als Sinnbild der mächtigen Kurpfalz dargestellt werden. Aber im Innern sind sie hohl, sie dienen nämlich nur der Entlüftung des Fasskellers.
Kommen wir zurück zu unserer Sage. Es wird ja von einem bestimmten Baumeister gesprochen, der voll des Grames gewesen sein soll. Ist irgendwo etwas zu finden, um welchen Baumeister es sich gehandelt haben könnte?
Er hat uns leider keinen direkten Namen hinterlassen, aber die Forschung hat sich auf den Herrn Madan Gärtner aus Frankfurt versteift. Er war 1404 als Baumeister des Westturms am Kaiserdom St. Bartholomäus in Frankfurt am Main tätig. Ab 1409 war er leitender Werkmeister.
Und welche Bedeutung hatte der Kaiserdom?
Der Kaiserdom war mal eben die größte Sakralbaustelle der Stadt. Die damalige Wahl- und Krönungskirche der römisch-deutschen Kaiser war als solch natürlich ein bedeutendes Baudenkmal auch der Reichsgeschichte. Ich muss kurz ausholen. Die allermeisten Königswahlen fanden seit 1147 in Frankfurt am Main statt. Ab Mitte des 13. Jahrhunderts war das Gewohnheitsrecht und mit der Goldenen Bulle Karls IV. Von 1356 wurde die Königswahlordnung verbindlich festgelegt. Sie galt übrigens bis 1806 und sie war eines der Kernstücke der Reichsverfassung. Der von den Kurfürsten gewählte König beanspruchte dabei auch die Kaiserwürde und bedurfte formal nicht mehr der Zustimmung und nicht mehr der Krönung durch den Papst. Der Originalriss des Turms in Frankfurt hat sich im Historischen Museum erhalten, zählt zu den schönsten Architekturzeichnungen des Mittelalters, auch wenn Madans alleinige Autorenschaft vielleicht in Frage gestellt werden kann. Aber wie kommen wir jetzt von Madan auf unseren Ruprechtsbau?
Das ist die große Frage. Wir waren jetzt die ganze Zeit in Frankfurt unterwegs, beziehungsweise wie kommen wir von Madan auf den Ruprechtsbau? Die Frage ist, Wie kommt Mader nach Heidelberg?
Man könnte vermuten, dass Ruprecht bei seiner Wahl 1400 in Frankfurt Mader kennenlernte. Es ist durchaus üblich, dass Adlige bei Reisen spätere Arbeitnehmer auf ihren Baustellen kennenlernten. Wir wissen das zum Beispiel, dass Friedrich V. in London Salomon Decaux kennenlernte, einen normannischen Gartenarchitekten, ihn mit nach Heidelberg nahm und dort die Arbeiten am Hort des Palatines begann. 1400 könnte es ähnlich gewesen sein.
Welche Hinweise gibt es darauf?
Was wir wissen, ist, dass im Jahr 1407 Madern einen irrsinnigen Betrag in Höhe von 50 Gulden erhielt. Es ist vermerkt, es wäre eine Steuer von Gelnhausen gewesen. Aber solch eine Steuer konnte eigentlich nur ein König auszahlen. Und 1407 war Ruprecht unser König. Es gibt zudem Vergleiche, was die Figurensprache betrifft. Im 19. Jahrhundert begann man, Maderns Werk zu katalogisieren. Man zog Vergleiche und blickte auch nach Speyer und nach Heidelberg. Und so kam es, dass das Erdgeschoss, das Reichsadlerwappen und eben unsere beiden Engel am Ruprechtsbau mit ihm in Verbindung gebracht wurden. Denn es finden sich sehr ähnliche Engelsgruppen an der Frankfurter Philipp-Frauenkirche, am einen Epitaph der Karmeliterkirche, am Grabmal des Konrad von Daun. Hier sind sogar die Gesichter der wie Zwillinge zu unseren Heidelberger Engeln. Und auch der Reichsadler findet sich in Heidelberg und fast wie eine Kopie am Eschenheimer Tor. Es ist heute noch erhalten.
Aber es gibt keinen Beleg, dass Madern irgendeinen Schicksalsschlag verkraften musste, den er darin verarbeitet hat, oder?
Da haben wir tatsächlich keine Belege für. Man könnte ein bisschen herumsinnieren. Als Madern 1430 starb, wurde sein Nachfolger für die Hälfte des Salärs eingestellt. Er war anscheinend nicht wirklich besonders tüchtig, denn die Arbeiten am Turm des Kaiserdoms kamen fast zum Erliegen.
Woher kennen wir denn noch Engelsgestalten auf Reliefs?
Die sind durchaus ein verbreitetes und wohl damals auch beliebtes Motiv, auch auf Ritterepitaphen. Man sieht sehr viele von diesen Zwillingsengeln, die zum Beispiel Wappenschilder halten. Und die auch sehr ähnlich aussehen wie die von Heidelberg.
Aber damit sind wir ja jetzt auch wieder im Bereich der Allegorien zurück. Finden sich auf dem Schloss noch weitere oder ist es eine Besonderheit des Ruprechtbaus?
Nein, Allegorien finden sich am Schloss an allen Ecken und Enden. Wo sollen wir anfangen? Ich hatte vorhin von der Renaissance-Ecke erzählt. Schauen wir uns da mal den Ott-Heinrichs-Bau an. Diese wunderbaren Werke des Alexander Collin, der die Statuen schuf. Die Statuen lesen sich ja fast wie ein Fahrplan klugen Handelns. Das Figurenprogramm bildet eine Art Spiegel der idealen fürstlichen Regierung. Auf dem Heldentum des Volkes und der Kraft seiner Persönlichkeit basiert die sichere fürstliche Gewalt, die natürlich im christlichen Glauben ruht, aber auch unter dem Einfluss höherer Mächte steht. Für die himmlischen Mächte, also den Einfluss der Astrologie, stehen die Figuren der sieben Planetengötter. Sol, Jupiter, Saturn, Mars, Venus, Merkur und Luna, die den Mond verkörpert. Im oberen Drittel der Fassade. In den Fensternischen des ersten Obergeschosses finden sich die fünf Tugenden. Hier haben wir die fünf wieder. Die fünf dargestellten Blüten auf dem Kranz könnten auch die fünf Tugenden darstellen. Die Stärke, die Weisheit, die Liebe, die Hoffnung und die Gerechtigkeit. Über dem Portal ließ sich Ott-Heinrich selbst nach dem Vorbild eines Münzmedaillons selbst darstellen, als ein Herrscher des Ausgleichs, der die vier alchemistischen Temperamente, also sanguinisch, blutvoll, cholerisch, melancholisch und phlegmatisch in sich vereint und damit zur personifizierten Temperantia wird, zur Verkörperung der mäßigen eine Selbstbeherrschung. Und das ist ein Hohn.
Warum das denn?
Ott-Heinrich war stark übergewichtig. Er musste am Ende seines irdischen Daseins in einer Sänfte getragen werden. Es gab einen Kommentar von einem spöttelnden Karmelitermönch, der zu Ott-Heinrich sagt, er sei ein Monstrum homines potius quam homo, eine Gestalt, einem Monstrum ähnlicher als einem Menschen. Ott-Heinrich wusste natürlich um die Wirkung seiner Leibesfülle, er versuchte sie nicht einmal zu beschönigen. 1556 ließ er eine kleine Alabasterstatue in Auftrag geben, die heute im stillen Seitenraum des Pariser Louvre steht und die von der unverblümt dargestellten Hinfälligkeit des Kurfürsten kündet. Außerdem finden sich am unteren Drittel der Fassade die christlichen Helden Joshua, Samson und David, einzig Herkules, der tanzt ein wenig aus der Reihe.
Ja, der Herkules tanzt wirklich ein wenig aus der Reihe. Kann man sich denn erklären, warum er zusammen mit den ganzen christlichen Helden dargestellt wurde?
Der steht zwischen zwei Fenstern und hinter denen lagen die Privaträume Ott-Heinrichs. Herkules galt unter den humanistisch angehauchten Fürsten jener Zeit trotz seiner etwas zweifelhaften Herkunft als ein Urbild herrschaftlicher Kraftnatur. Und außerdem saß Ott-Heinrich, in dessen Neuburger Schreibstube bereits eine kleine Bronzestatue des griechischen Helden stand, selbst in der Rolle des Herkules. Schließlich hatte er mit der Abschaffung der papistischen Abergläuben gleichsam die Stelle des Augias ausgemistet. Noch bei den Tugenden geht Ott-Heinrich seinen eigenen Weg. Der Glaube, die Grundhaltung der päpstlichen Kirche, kommt an seiner Fassade gar nicht vor. An seine Stelle hat Ott-Heinrich ganz im Sinne des Humanismus die Weisheit gesetzt, eine Allegorie durchweglassen also.
Kommen wir aber nochmal von Ott-Heinrich zurück zu unserem Ruprecht. Sie hatten ja vorhin auch erwähnt, dass am Ruprechtsbau durchaus viele Baumeister zugange waren. Können wir davon ausgehen, dass dieser Schlussstein, den der Meister in der Sage fabriziert hat, wirklich von Anfang an dort eingesetzt wurde, wo wir ihn heute als Replik noch sehen können?
Ich würde sagen, nein. Der Schlussstein entstand in den Jahren 1423, 1425, das ist gesichert. Da war Ruprecht schon 15 Jahre tot. Der Stein wirkt ein wenig an dieses Portal, wie soll ich sagen, rangeklatscht. Und das entsprach nicht Maderns Stil, der ein gutes Händchen hatte, Figuren und architektonische Details miteinander zu verschmelzen. Sein weicher Stil ist ein gutes Beispiel dafür. Und jetzt könnte man sich überlegen, dass dieses Relief im Innern des Ruprechtsbaus befindlich war. Es soll ja ursprünglich auch bemalt gewesen sein. Um 1900 sollen sich noch Farbreste gefunden haben.
Und wann könnte das Relief dann angebracht worden sein?
Möglicherweise wurde es erst unter seinem Nachfolger Ludwig III. Am Portal angebracht. Möglicherweise geschah dies auch erst im frühen 16. Jahrhundert. Wir wissen, dass Ludwig V. den oberen Teil des Baus neu in Stein errichten ließ. Zuvor war es ja in Fachwerk. Möglicherweise fand Ludwig die Idee des Schutzzaubers wieder so faszinierend, dass er dieses Relief ans Portal anbringen ließ. Wir wissen es nicht genau, aber wir können wunderbar darüber philosophieren.
Dann gehen wir doch ein bisschen weiter mit dem Philosophieren. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieser Schlussstein erst eine ganze Weile nach Vollendung des Baus beziehungsweise nach dem Tod Ruprechts angebracht worden ist, das würde ja aber darauf hinweisen, dass diese Sage auch erst wesentlich später entstanden ist.
Das könnte man durchaus sagen. Angenommen, wir haben die Befestigung des Reliefs tatsächlich im frühen 16. Jahrhundert, dann sollten wir bedenken, dass im 16. Jahrhundert die Bauhütten durchaus Ansehen hatten. Selbst Maximilian trat einer bei. Und auch von Ludwig könnte man sich denken, dass er diese Idee fantastisch fand, solch ein Relief anzubringen. Und im gleichen Zug kam möglicherweise die Sage auf. Die Sage nennt ja auch eine exakte Jahreszahl, was bei Sagen, glaube ich, eher unüblich ist, oder?
Das stimmt.
Aber wir können dann jetzt davon ausgehen, dass diese 1408, die wir explizit in der Sage haben, so nicht zu halten ist, oder?
Zum Relief sicherlich nicht, das entstand ja ein wenig später. Vielleicht bezieht sich die 1408 auf eben diesen Zahlbetrag, von dem wir ja wissen, der wurde 1407 ausgezahlt, die 50 Gulden, die Madern erhielt, vermutlich ja vom König. Vielleicht war die Idee für dieses Relief auf Madern zurückgegangen und es wurde erst sehr viel später realisiert. Das wissen wir nicht.
Jetzt haben wir ganz viel über Allegorien gesprochen. Wir haben einigermaßen erklärt, wie dieses Relief zu deuten ist, aber trotzdem erschließt sich mir immer noch nicht, wenn diese Sprache, wenn diese christliche Symbolik damals so gängig war, wo kommt dieses Bedürfnis her, da nochmal eine explizite Sage drumherum zu bilden?
Die Menschen mögen einfach Sagen. Es gibt zu allen möglichen merkwürdigen Felsformationen Sagen und vielleicht hat man einfach aufgrund dieser zwillingshaften Engel sich diese Sage dann ausgedacht.
Man darf nicht vergessen, dass dieses Engelsrelief ja ein ästhetisches, ein symbolisches Kunstwerk war und als solches ein Solitär. Es wurde mitunter als der Inbegriff für die architektonische Schönheit Heidelbergs betrachtet und als solch ein Solitär reizt es natürlich zur Entwicklung von Sagen.
Nun muss ich ehrlich zugeben, zu meiner Schande als Heidelbergerin, ich habe die Sage nicht gekannt und mir ist auch das Relief bis vor kurzem noch gar nicht aufgefallen. Kann es sein, dass es vielen so geht?
Ganz sicherlich. Stellen Sie sich für 5 Minuten in den Schlosshof, am besten reingehen, rechts hinter den Eingang, das sind die Treppenaufgänge zur Verwaltung. Und schauen Sie sich die Menschen an, die in den Schlosshof gehen. Der Blick wird immer gefesselt werden von der Renaissance-Ecke. Kaum ein Besucher widmet einen Blick dem Ruprechtsbau oder der rechts befindlichen Brunnenhalle, die ja auch ein gotisches Filigran voller Herrschaftssymbolik ist.
Und das, obwohl die ganzen Führungen direkt dort starten. Was sollten wir unseren Hörern also anraten?
Geht aufs Schloss, schaut's euch selber an.
Von Heidelberg geht es in der nächsten Folge ein bisschen den Neckar entlang, bis in die Vierburgenstadt Neckarsteinach. Dort werden wir uns mit einer Burg explizit auseinandersetzen und auch mit ihrem Erbauer. Und welche Geschichte dahinter steckt und was das Ganze dann noch mit dem Ochsenlager in Ziegelhausen zu tun hat, das erfahren Sie in der nächsten Folge.